Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Jonas Deichmann. Viel Spaß!
Damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast Episode 189. Wir haben heute Freitag, den 24. November 2023. Mein Name ist Gabriel Rath. Hier geht es um die neue Arbeitswelt, um Menschen, die lieben, was sie tun, die einen positiven Begriff haben von Arbeit, die teilen, was sie ausprobieren, wo sie auch mutig in neue Felder gehen. Und auch aus ihrer Komfortzone herauskommen. Und genau das ist das Stichwort. Mein heutiger Gast liebt es, aus seiner Komfortzone herauszukommen. Er ist Abenteurer, Rekordsportler und ich glaube, viele von euch kennen ihn. Jonas Deichmann ist heute wieder bei mir. Vor einem Jahr war er schon mal hier im New Work Chat. Jetzt hat er aber ein ganz neues Abenteuer. Er ist nämlich durch die USA gefahren und dann zurückgelaufen. Und zwar von der Ostküste bis zur Westküste und das Ganze dann nochmal zurück zu Fuß. Wie er sich darauf vorbereitet hat, was ihn dabei motiviert, welche Rolle die Rekorde spielen, von denen er einige schon aufgestellt hat. Er ist auch im Guinness Buch der Rekorde unter anderem damit. Wie er die Zeit genießt, aber auch was schwer für ihn ist. Welchen Podcast er dabei gerade hört, wenn er unterwegs ist. Was die Einsamkeit mit ihm macht. All das haben wir besprochen. Im großen Jonas Deichmann Podcast jetzt für euch hier. Wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Es geht auch ums Eisbaden, so viel sei schon mal verraten. Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Jonas heute bei mir ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Guten Morgen.
Jonas, wo befindest du dich? Das ist eine Frage, die man dir zu Recht stellen darf, denn du bist viel unterwegs.
Ja, ich bin jetzt gerade hier in der Schweiz. Ich bin ja frisch zurück von meinem letzten großen Projekt quer durch die USA und bin jetzt seit etwa einer Woche wieder zurück in Europa. War erst noch auf Vorträgen und Medienterminen in Deutschland und jetzt bin ich hier das Wochenende bei der Familie in der Schweiz und ein bisschen Gravelbiken, ein bisschen Recovery.
Ja, herzlich willkommen zurück und herzlichen Glückwunsch vor allen Dingen nochmal, dass du diese Tour so unglaublich krass hingelegt hast. Also wahrscheinlich ja auch so, wie du dir das vorgestellt hast. Darüber werden wir heute ein bisschen reden, über diesen wahnsinnigen Trip durch die USA, aber natürlich auch nochmal so ein bisschen über deine Motivation, die da so hintersteckt, über das, was du den Leuten auch mitgeben willst. Wir haben uns ja hier schon mal unterhalten im Podcast und vielleicht erinnerst du dich, ich binde meine Kids hier so ein bisschen ein. Ich bin ja dreifacher Dad und meine mittlere Tochter, die ist 10, die spricht hier das Intro, die hat jetzt aber nicht immer Bock und deswegen muss ich jetzt die Jüngste manchmal mit dazu ziehen, die ist 5 Jahre alt und ich würde dich mal bitten, wie würdest du unserer 5-jährigen Tochter Frieda erklären, was du eigentlich so tust, was deine Arbeit ist?
Das liebe ich total, wenn ich ein Interview habe oder einen Podcast, wo ich mal eine Aufgabe bekomme, eine Frage, die ich noch nie hatte, weil das kommt sehr, sehr selten vor, weil so viel, wie ich habe. Und das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Aber gut. Also, liebe Frieda, ich bin ja Abenteurer und Extremsportler. Das heißt, ich darf auf ganz, ganz tolle Reisen gehen, in meist auch abgelegene und exotische Gegenden, wo ich nie so richtig weiß, was da auf mich wartet. Und da renne ich dann durch oder da radel ich durch oder schwimme durch, schlafe in meinem Zelt. Also ich mache eigentlich genau das, was andere, also manche Leute gerne im Urlaub machen. Und habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und dabei tue ich noch ein bisschen filmen und ein bisschen dokumentieren und auch auf Social Media stellen und schreibe darüber Bücher. Und wenn ich dann zurückkomme, dann mache ich solche Interviews wie hier mit deinem Vater oder halte Vorträge und davon lebe ich dann am Ende.
Das können die sich wahrscheinlich wirklich schwer vorstellen, denn ich habe auch nochmal nachgeschaut, was ist eigentlich ein Abenteurer, zumindest laut Definition. Weißt du, was da steht?
Nein.
Weißt du, da steht nämlich, als Abenteurer werden Menschen bezeichnet, die ganz oder für einige Zeit aus dem Berufsleben aussteigen und sich einer in aller Regel medienvermarkteten spektakulären Unternehmung widmen. Bei dir ist es aber kein Ausstieg, sondern es ist eigentlich der Einstieg, es ist genau das, ne?
Interessant, die Definition habe ich noch nie gehört und ich bin letztendlich Berufsabenteurer. Also ich habe das Abenteuer zum Beruf gemacht, ja.
Und dann habe ich nochmal nachgeschaut, was Wikipedia dann noch so anbietet, wenn man Abenteurer nachschlägt. Also was kommen da noch für ähnliche Begriffe? Die sind da manchmal ein bisschen älter. Abenteurer, ich meine, das ist eigentlich auch schon ein älterer Begriff. Wir denken vielleicht auch so an Abenteurer, die über die Meere gesegelt sind und entdeckt haben. Also es hat offensichtlich mit Entdecken zu tun. Hier wird aber noch angeboten: Draufgänger, Haudegen, Teufelskerl, toller Hecht, wilder Hund. Passt da irgendwas?
Das sind schon jetzt schöne Begriffe, Definitionen. Finde ich jetzt nicht schlecht, wenn das kommt, wenn man Abenteurer googelt. Ja, hat schon ein bisschen was, da ist schon was dran. Also ich definiere Abenteuer als immer eine Reise ins Ungewisse. Also es gibt ja gerade im jetzt Extremsport, gibt es ja, man kann auch einfach sehr, sehr lange Distanzen im Kreis rennen und da die längsten Distanzen absolvieren. Das ist eine großartige Leistung, aber es ist für mich kein Abenteuer. Genauso, wenn ich die USA mit einem Begleitteam, einem Auto hinter mir durchquere, das für mich kocht und mir die Route plant und alles übernimmt, dann ist das auch eine großartige Leistung, aber es ist auch kein Abenteuer. Das Abenteuer beginnt, wenn ich ja in alleine oder mit Freunden oder wie auch immer in Gegenden gehe, wo ich nicht weiß, was mich so richtig erwartet. Also es hat immer es müssen unerwartete Überraschungen kommen. Also es ist immer eine Reise ins Ungewisse, das Abenteuer. Und da ist natürlich, wenn man jetzt Haudegen und solche Begriffe, das ist natürlich schon richtig, weil das ist die größte, also die wichtigsten Eigenschaften von einem Abenteurer ist auch nicht das rein Körperliche. Also man muss natürlich körperlich topfit sein, außer Frage. Aber das Wichtigste ist, wie geht man mit Rückschlägen um? Wie geht man damit um, wenn mal der Plan nicht funktioniert? Und ja, da hilft Erfahrung.
Genau, es geht also auch um das mentale Abenteuer, also diese Sache, was im Kopf passiert, wie du dich natürlich auch darauf vorbereitest. Wir haben im letzten Podcast schon so ein bisschen über deine Story gesprochen, deswegen werden wir da heute nicht zu tief reingehen. Wer mag, kann sich den dann gerne nochmal anhören. Wir verlinken das in den Shownotes, aber vielleicht kannst du uns auch für die, die dich jetzt nochmal neu kennenlernen, du bist ja jetzt auch wieder medial sehr präsent, vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, was hat eigentlich so deine Leidenschaft entfacht und wie kam es, dass du dich dazu auch motiviert und berufen gefühlt hast, daraus eben mehr zu machen als andere, die eben mal aussteigen.
Ja, also ich habe mein ganzes Leben natürlich schon sehr, sehr viel Sport gemacht und auch kleinere Abenteuer. Also bin früher Radrennen gefahren und komme also auch vom Leistungssport und aus meiner Familie. Wir sind nie ins Hotel gegangen, wo ich als Kind. Wir sind immer mit dem Zelt irgendwo in die Berge, ans Meer. Also ich bin auch so auch groß geworden und ist ein bisschen Familientradition. Also mein Opa zum Beispiel war Schlangenfänger in Afrika. Also da wurde mir das auch so ein bisschen schon auch in die Wiege gelegt. Ich habe dann ja im Ausland International Business studiert und habe da ja war da ein bisschen schneller als andere. Habe dann ja auch ein Jahr, also in der Regelstudienzeit, mir Zeit nehmen können, weil ich Extrakurse gemacht habe und habe dann eine Weltumrundung auf dem Fahrrad gemacht. Das war mein erstes, sage ich mal, so richtig, richtig großes Abenteuer. Und danach bin ich nach Deutschland zurückgekommen, habe im Softwarevertrieb gearbeitet und dann ja kam aber die Gelegenheit, ich habe Sponsoren gefunden für meinen ersten Weltrekord. Das war damals die schnellste Eurasien-Durchquerung auf dem Fahrrad, also von Portugal nach Vladivostok an den Pazifik. Und dann habe ich gedacht, jetzt setze ich alles auf eine Karte, versuche meine große Leidenschaft zum Beruf zu machen, Profi-Abenteurer zu werden. Habe dann damit meine Firma gegründet und habe dann erst verschiedene Fahrradweltrekorde aufgestellt, immer unsupported, also auch ohne Team, Kontinente so schnell wie möglich zu durchqueren. Also die Panamericana, Alaska nach Feuerland und dann vom Nordkap nach Kapstadt. Und dann bin ich ja 2020 nochmal umgesattelt und wollte irgendwie ja nochmal neu aus der Komfortzone raus, weil ich auf dem Fahrrad schon einfach sehr, sehr viel erlebt hatte und habe dann gedacht, ja, machen wir einen Triathlon.
Weil du zu lange in der Komfortzone drin warst, dachtest du? Ich meine, du warst ja eigentlich immer außerhalb der Komfortzone.
Na, das ist dann nicht mehr so richtig, weil man die Komfortzone verschiebt sich ja auch.
Okay.
Und mir ist es klar geworden, wo ich dann den Rekord vom Nordkap nach Kapstadt gemacht habe, wo ich da durch Afrika geradelt bin. Das ist zwar an sich neue Situationen, aber ich habe schon sehr, sehr Ähnliches erlebt, wenn man ja auf über 100 Ländern, in über 100 Ländern auf dem Fahrrad war und da schon sehr viel mitgemacht hat, dann sind die Situationen, hat man irgendwie schon mal auf die eine oder andere Art und Weise gehabt. Also ich habe so gefühlt, ich bin zwar bereit für eine neue Disziplin und so kam man die Idee in Triathlon. Ich konnte auch ganz gut laufen und beim Schwimmen habe ich ein Seepferdchen gehabt, also ich bin nicht untergegangen und habe dann Triathlon einmal rund um die Welt gemacht. Das war eine 120-fache Ironman-Distanz und das war auch so bei mir dann auch der Punkt, wo ich es aus der Sportblase rausgeschafft habe, auch in die Mainstream-Medien. Und seitdem ist auch vieles bei mir ein bisschen anders. Seitdem habe ich jetzt sehr, sehr viele Vorträge, Spiegel-Bestseller geschrieben, Netflix-Film und so weiter. Und jetzt eben bin ich an dem Punkt, wo ich Projekte mache, die gerne auch was mit dem Fahrrad zu tun hat, aber nicht nur. Ich mach Triathlon, ich mache Swimruns, ich möchte auch noch mal was ganz Neues ausprobieren. Mit Atlantik rudern oder mal auf Langlaufschieren zum Südpol, also so Expeditionen eben.
Du hast schon kurz beschrieben, du hast schon unheimlich viel unternommen, in der Regel ja auch alleine. Also offensichtlich reizt es dich weniger, an Turnieren teilzunehmen, wo irgendwie 100 Leute am Start sind und es darum geht, wer der Schnellste oder Beste ist, sondern du trittst gegen dich selbst an. Welche Herausforderungen hast du denn auf deinen bisherigen Abenteuern am meisten geschätzt und warum?
Schwierige Frage, weil jedes Abenteuer hat seine ganz eigene Herausforderung und auch jede Disziplin im Sport hat eine neue Herausforderung. Ich mache jetzt mal den Vergleich zum Beispiel. Ich habe einen Rekord auf der Panamericana. Das waren 200.000 Höhenmeter. Also da ist dann so, wenn man 10 Tage nonstop eine Tour de France Königsetappe in den Anden fährt, dann ist das eine sehr, auch nicht nur mentale, sondern auch körperliche Herausforderung. Und das Jahr darauf bin ich durch Afrika geradelt. Da war das Wasser deutlich flacher, aber in Afrika geht halt alles schief mit Lebensmittelvergiftung und solchen Sachen. Also wieder eine komplett andere Herausforderung. Trotzdem muss ich sagen, wenn ich jetzt eine Sache auswählen würde, dann war das das Schwimmen durch die Adria, weil ich eben beim Radfahren und Laufen doch gewissermaßen Profi war, also wusste, was ich da tue. Und beim Schwimmen, ich bin als Vorbereitung einmal durch den Bodensee geschwommen, und also der Länge nach 65 Kilometer, und bin von da aus dann in die Adria und bin 460 Kilometer durch die Adria gegrault, immer an der Küste entlang, also die gesamte kroatische Küste, und das auch unsupported. Also ich habe da so ein Schwimmfloß hinter mir hergezogen und bin dann abends ans Ufer, habe da übernachtet und am nächsten Tag an derselben Stelle zurück ins Wasser. Zum einen war ich kein Profischwimmer, sondern eher so ein mehr oder weniger Hobby-Schwimmer, der das ein paar Mal gemacht hat. Und auch diese Kategorie Swimpacking, dass man jetzt kein Beiboot hat, sondern ein Floß, hinter sich herzieht, die gab es nicht. Also die habe ich praktisch erfunden. Und das war für mich auch so eine Reise ins Ungewisse mit unglaublich spannend. Aber von Tag 1 an, ich sage immer, wenn man mich jetzt fragt, es kommen doch auch schon ein paar Leute und sehen das und sagen, hey, Swimpacking ist cool. Wie ist das? Möchte ich auch machen? Und dann sage ich immer, Swimpacking ist eine ganz tolle Art und Weise, um eine garantiert miserable Zeit zu haben.
Wahrscheinlich gibt es den Hashtag schon auf Instagram mittlerweile und Leute, die zeigen, wie sie da auch am Start sind mittlerweile, weil du das so vorgemacht hast. Aber wie du sagst, auch mal Dinge tun, die einem vielleicht nicht so originär liegen, um an die Grenzen zu gehen. Aber andere sagen vielleicht, das ist schon leichtsinnig. Du hast ja auch in deinem Buch dann beschrieben, du bist in die Dunkelheit gekommen, du bist durch Strömung auch mal abgetrieben. Geht es auch ein Stück weit für dich darum, also ich will nicht sagen, in Gefahr zu kommen, aber schon ein bisschen so in diese Grenzbereiche zu gehen?
In Grenzbereiche ja, aber damit meine ich nicht Gefahr. Also in Grenzbereiche meine ich, wo es für mich auch mal schwierig ist, wo ich gefordert bin, da entwickle ich mich ja weiter. Aber Gefahr, ganz klares Nein. Also ich bin ja auch Extremsportler und muss jetzt ganz klar sagen, eine K2-Besteigung oder Basejumping ist dann doch ein anderes Risiko als das, was ich mache. Ich gehe kontrolliertes Risiko ein und das Schwierigste oder das Gefährlichste ist für mich immer Verkehr. Und Verkehr kann einen auch in Deutschland, in der Schweiz vor der Haustür erwischen. Also es ist, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann ist dieses Risiko überall da. Und ja. Ich sage es mal so, ich kenne meinen Körper durch jahrelange Expeditionen und Training und ich weiß, er lässt mich nicht im Stich. Ich kann mich einschätzen, mental. Ich habe noch nie einen Punkt gehabt, wo ich nicht mehr weiter kann. Also es geht, dieser eine nächste Schritt, der geht immer. Und wenn das gegeben ist, dass ich weiß, dass es bei mir weitergeht, dann kann ich mit Situationen auch ganz anders umgehen. Also ich sag's mal so, bin jetzt gerade im Sommer durch die Mojave-Wüste gerannt bei fast 50 Grad. Das ist als Profi, der weiß, dass der Körper das mitmacht, in Ordnung. Da ist dann aber auch, da würde ich auch niemanden mitnehmen, den ich nicht zu 100% seit Jahren kenne, weil wenn der Körper da versagt letztendlich, dann ist man im schlimmsten Fall tot.
Ja. Ja, wir gehen ja hier bei uns in Rostock auch immer Eisbaden. Wir haben das ja auch auf deinem Triathlon gesehen. Du bist ja in den Baikalsee unter anderem auch reingesprungen und machst das ja auch sehr gerne, auch zwischendurch für die Recovery. Und wir machen das auch hier Woche für Woche, Dezember, Januar, Februar. Dann wird es nachher ja richtig interessant. Und dann ist es ja ähnlich, dass wir auch sagen, also Leute, nicht aus Spaß, keine Mutprobe. Guck, wie fit du bist, probier das langsam. Weil du hast natürlich Leute, die dir irgendwie versuchen, auch nachzueifern. Du stehst dann natürlich auch im Rampenlicht. Und du stellst vor allen Dingen Rekorde auf, und zwar auch schon einige. Ich hatte neulich das Guinness-Buch der Rekorde in der Hand, 2023. Und da kann man ja von den unterschiedlichsten Rekorden lesen. Da ist in der Pandemie einer einen Marathon auf seinem Balkon gelaufen, also im Lockdown. Der nächste hat das ausprobiert. Und es geht ja auch darum, dass Menschen sich irgendwie verewigen wollen. Also wenn man diesen Rekord anpeilt und sie wollen auch oft ein Erbe hinterlassen, so im Gespräch bleiben. Ist das auch etwas, was dich motiviert bei den Rekorden?
Ein ganz klares Nein. Also ein Rekord ist für mich so ein Bonus, ist schön, ihn zu haben. Aber es macht auch, was mir Spaß macht dran, ist es, ein Ziel zu haben, was schwierig ist, was für mich persönlich einen Sinn hat und wichtig ist, und darauf hinzuarbeiten. Man braucht ja Ziele im Leben, da entwickelt man sich weiter. Aber für mich ist immer der Weg dahin das Ziel. Also es ist letztendlich die Reise. Und ich stehe auch im Guinness-Buch, und da kriegt man dann so ein Zertifikat zugeschickt. Das liegt irgendwo bei meinem Vater im Keller und interessiert mich so ziemlich überhaupt nicht. Sondern was mich interessiert, sind die Erlebnisse davon. Also da schaue ich mir hinterher lieber die Bücher an, die ich geschrieben habe, und blätter durch und schaue mir die schönen Bilder an, als dass ich jetzt mir mein Guinness-Zertifikat an die Wand hänge. Das ist mir relativ egal.
Aber es hilft in der Vermarktung, die natürlich Teil auch deines Geschäfts ist. Also musst natürlich das Ganze finanzieren, und da ist es natürlich immer gut, diese Rekorde zu haben. Es gab ja auch diesen Bergsteigerrekord, du hast ja gerade schon angesprochen, nichts, was du jetzt unbedingt sofort machen müsstest, aber also alle 14 höchsten Gipfel zu besteigen, das war der letzte Rekord, innerhalb von 7 Jahren das zu tun, und dann kam ja irgendwann dieser nepalesische Bergsteiger Nimstai Purja und bestieg sie 2020 alle. In nur 6 Monaten gibt es eine tolle Netflix-Doku, hast du mit Sicherheit auch schon gesehen. Das ist dann natürlich sehr ärgerlich für den bisherigen Rekordhalter. Würde dich das in irgendeiner Art wurmen, wenn jetzt jemand den Triathlon in noch kürzerer Zeit hinbekommt oder einen anderen Rekord knackt? Oder sagst du auch, so what?
Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Das bringt ja auch dann den Sport weiter. Absolut. Deshalb, das würde mich jetzt nicht stören, wenn das jemand bricht. Und das gehört dazu, wenn man Rekorde aufstellt. Und ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, dann, wenn jetzt jemand einen Tag schneller war, das nochmal 2 Tage schneller zu machen. Sondern solange ich kreativ bleibe und neue Ideen habe, fallen mir neue Projekte ein. Und das ist viel spannender, als das letzte nochmal einen Tag schneller zu machen. Und ja. Im Bergsport ist es natürlich schon so eine Sache. Also der Rekord von dem Nimstai Puja wurde auch übrigens gerade nochmal gebrochen. Vor irgendwie einem halben Jahr. Und das war eine riesen Medienstory, weil also da gab es noch so ein bisschen wohl Verdacht, dass da auch jemanden zurückgelassen hat, der am Sterben war. Aber auch unabgesehen davon ist es die Frage, gerade Bergsport immer mit weiter, schneller, höher. Es ist ja nicht mehr, wie das mal zu Reinhold Messners Zeiten war, wo man alleine auf den Gipfel steigt, ja. Sondern mittlerweile ist es ist natürlich eine enorme Leistung und außer Frage, aber es ist vor allen Dingen auch ein Einsatz von, wer hat die meisten Ressourcen und Logistik. Und und da geht es dann vor allen Dingen auch um Sponsoring und die Vermarktung, und das ist nicht meine Sache, sag mal so.
Ja.
Ich muss davon leben, klar, aber ich frage mich bei jedem Projekt, ist es das, was ich wirklich machen möchte? Und wenn man das mit Leidenschaft verfolgt, dann interessieren die Bücher und die Story hinterher auch jemanden.
Ich glaube, du willst ja auch jemand sein, der etwas zum ersten Mal macht, oder? Und dann natürlich auch gerne alleine. Also du würdest jetzt nichts machen, was schon jemand gemacht hat, oder?
Absolut, absolut. Also wenn ich jetzt was mache, was schon jemand gemacht hat, das ist jetzt prinzipiell, kann man das nicht ausschließen. Also wenn jemand, da sind schon Leute um die Welt gesegelt, das heißt nicht, dass ich das nie machen möchte. Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, wenn jetzt zum Beispiel so ein Rekord hat es jemand in X Zeit gemacht und jetzt mache ich genau dieselbe Sache und bin einen Tag schneller. Das würde ich nicht machen. Ja. Das reizt mich einfach nicht.
Genau. Und jetzt hast du auch etwas gemacht, was für viele ja sehr verrückt ist. Also kommen wir mal zu deinem aktuellen Projekt, von dem du gerade zurückgekehrt bist, Transamerica Twice, mit dem Fahrrad von der Ostküste zur Westküste, New York, LA und dann zu Fuß zurück. Darauf muss man sich natürlich vorbereiten. Einerseits körperlich, andererseits wahrscheinlich ja auch mental. Würde mich mal interessieren, wie so eine Vorbereitung aussieht. Ich habe hier nämlich zum Jahrestag des Mauerfalls nochmal eine interessante Story gelesen von einem Lehrer, der hier in Rostock bei uns gelebt hat in der DDR-Zeit, Peter Döbler. Und der ist geflüchtet über die Ostsee von Kühlungsborn nach Fehmarn und hat das in 25 Stunden geschafft, 45 Kilometer zurückzulegen. Das ist also die größte Flucht, die jemand geschafft hat über die Ostsee und auch sehr lebensgefährlich und alles. Und er hatte auch ein Buch darüber schreiben lassen und sagt, das ging nur, weil er so mental gut vorbereitet war. Und er hat sich dann immer in der Vorbereitung und auch während des Schwimmens immer wieder gesagt, weiter, weiter, Kurs Nordwest, so heißt dann auch das Buch. Wie sah bei dir diese mentale Vorbereitung aus und hattest du eventuell auch so ein Mantra, was du dann während deines Trips für dich wiederholst? Wie ist das?
Ja, also zum einen mal, ich mache das ja seit ein paar Jahren, das heißt so die Grundausdauer, die ist da. Ich achte in der Vorbereitung, ich habe jetzt keinen Trainingsplan, sondern ich achte einfach darauf, dass ich sehr, sehr viel Sport mache und da ich immer Lust auf Sport habe, ist das auch super. Und ich bin natürlich viel Fahrrad gefahren und vor allen Dingen habe ich aufs Laufen geachtet, weil da braucht man einfach die Grundkilometer und ein bisschen Stabilitätstraining ist auch einfach wichtig, dass man da keine Verletzung bekommt. Und ich muss aber nicht wie jetzt ein klassischer Leistungssportler am ersten Tag in absoluter Topform sein, sondern ich muss fit sein und muss einfach motiviert sein. Die Topform, die kommt dann während des Projektes. Und bei mir ist der Motivationsaspekt, für mich ist 95% am Ende Kopfsache. Und es geht eben ja nicht darum, dass ich jetzt den Ultramarathon 10 Minuten schneller laufe, sondern es geht darum, dass ich jeden Tag aufwache und einfach Bock habe. Ganz egal, wie die Bedingungen sind. Und die Grundvoraussetzung ist eben, dass man was mit Leidenschaft macht. Und ich mache eben genau die Projekte, die ich machen will. Und die Dinge visualisiere ich mir auch. Das ist unglaublich wichtig, dass man einfach das, auch den Moment, wo ich ja in New York ankomme, den habe ich 1000 Male vorher im Kopf gehabt. Also muss man sich visualisieren. Und das ist immer positiv. Und dann einfach auf die kleinen Schritte fokussieren, also dass man sich nicht entmutigen lässt von all dem, was noch kommt und einfach, ja, für mich ist immer der Weg zur nächsten Tankstelle und da gibt es was Leckeres zu essen und zu trinken und der ist nie weit weg.
Also sehr unkompliziert eigentlich, könnte man sagen. Du brauchst gar keine Shaolin-Ausbildung im Kloster, um dich mental jetzt sondern du brauchst einfach diese Leidenschaft, die Motivation, du gehst da mit einer gewissen Lockerheit ran, könnte man fast sagen.
Absolut, absolut. Also es gibt nichts Schöneres im Leben, als wenn man seine Leidenschaft gefunden hat und auch den Mut hat, ihr zu folgen. Und wenn das gegeben ist, dann bringt man von ganz alleine die extra Stunden, die nötig sind und die harte Arbeit. Und auch nur dann wird man wirklich gut in dem, was man tut. Ja. Und ja, bei so großen Projekten, ich sehe das ja oft, wenn ich mal irgendwo bei einem Wettkampf mitmache. Also das mache ich ab und an, für wenn ich jetzt gerade irgendwo da bin oder jemand ein großes Projekt hat. Ich höre das so oft, dass die Leute immer denken, ja, aber es ist so weit und ich habe jetzt einen Tag geschafft und 10 kommen noch. Also wo immer diese Grundhaltung erstmal negativ ist, wo man davon aus, also wenn ich einen Marathon laufe, ich habe zwar noch nie irgendwie Knieprobleme gehabt, aber denke automatisch, oh, die werden kommen. Was passiert? Also sie kommen. Und das ist der springende Punkt. Also ist diese Grundhaltung positiv oder negativ? Und für mich ist was, wenn ich was noch nie gemacht habe Und wenn es auch noch niemand vor mir gemacht hat, dann könnte man jetzt entweder sagen, naja, wahrscheinlich, weil es nicht geht. Oder man könnte sagen, naja, dann ist noch keiner dabei gescheitert. Also geht's wahrscheinlich. Und das ist eben bei mir die Grundhaltung. Also die Annahme ist immer, solange ich nicht sicher weiß, es geht nicht, gehe ich davon aus, es geht. Und diese positive Grundhaltung, die ist unglaublich wichtig. Nicht nur im Abenteuer und Extremsport, sondern ja im allem Leben. Man muss einfach positiv sein und dann im Tagesgeschäft kleine Ziele.
Der Optimist sozusagen unterwegs. Warum die USA? Du hast gesagt, die USA war ein Kindheitstraum. Wer dich aber auch auf deinem letzten Abenteuer verfolgt hat, weiß, dass du da auch schon durch die USA wolltest, ging aber nicht. Hatte das auch damit zu tun? Wie kam es zu der Wahl der Route?
Ja, also ich bin ja ein ganz großer Forrest Gump-Fan und war mein Lieblingsfilm der Kindheit. Deshalb hatte ich immer den Traum, da einmal durchzurennen. Und bei meinem Triathlon rund um die Welt bin ich ja aufgrund von Grenzschließungen und weil ich vorher im Iran und im Sudan war, bin ich da nicht reingekommen und bin dann auf Mexiko ausgewichen, was am Ende ein riesen Glücksfall war. Aber das war noch so ein bisschen unfinished business für mich und daher war das schon klar, dass ich in der Zukunft ein Projekt machen möchte, wo ich einmal quer durch die USA renne. Jetzt einmal nur durchrennen alleine fände ich ein bisschen langweilig, weil auch das wurde ja schon gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann machen wir halt eine Doppelquerung mit dem Fahrrad und zu Fuß zurück. Und so ist dann diese Projektidee entstanden. Also es ist einfach für mich, ich wollte immer schon mal durch die USA rennen.
Aber man ist dann auch natürlich ein bisschen abhängig von den äußeren Umständen. Dein Fahrrad war nämlich nicht gleich da. Und du hast das also nicht durch Zufall, aber dann am Ende, ich glaube, im Flughafen abgeholt, weil du da einfach selber nochmal hin bist oder so. Wie war das?
Genau. Die Airline hat tatsächlich mein Fahrrad verloren. Und auch bei dem Callcenter und so weiter. Man kommt da einfach nicht durch, antwortet keiner, auf E-Mails auch nicht. Und ich bin dann irgendwann nochmal persönlich am Flughafen und es hat dann ewig gedauert. Aber ich habe dann tatsächlich 2 Tage später mein Fahrrad bekommen und bin dann mit Verspätung aber auch dann direkt losgefahren.
Aber das war jetzt natürlich ausgeschlossen, ein anderes zu nehmen. Ne? Das muss natürlich dann schon deins sein, auf dem du dich wohlfühlst und auch auskennst, oder?
Also es hilft natürlich. Ich habe natürlich schon auch überlegt, okay, mit einem anderen Fahrrad jetzt losfahren. Aber ich hatte ja noch Hoffnung, dass mein Fahrrad ankommt. Normalerweise finden die Airlines das dann auch ein bisschen später. Und so war es dann auch. Deshalb, da ist es dann einfacher, noch 1-2 Tage zu warten. Und ich kann es ja auch rausfahren. Ich habe dann einfach die ersten 2 Wochen ein bisschen Überstunden gemacht.
Und dann wird es natürlich so sein, stelle ich mir vor, dass du auch nach jedem Trip, also auch nach dem Abenteuer, was du davor gemacht hast, nochmal das auswertest in irgendeiner Form. Also was nehme ich zum Beispiel mit? Was lasse ich da? Gibt es mittlerweile etwas Kleineres, Leichteres? Gab es etwas, was du jetzt auch auf diesem Trip anders gemacht hast, was Material angeht?
Also beim Laufen, das war wie auch durch Mexiko. Klar, ich habe ein bisschen in Rocky Mountains und so ein bisschen andere Kleidung dabei gehabt, aber das ist ja bei dem Wetter auch logisch.
Ja.
Auf der Radstrecke war das dieses Mal ein bisschen, der große Unterschied war, dass ich einen Kocher dabei habe. Das hatte ich bei vorherigen Projekten nicht, weil ich immer ins Restaurant gegangen bin. Und das würde ich auch in Zukunft so machen, wenn ich durch die USA radel oder laufe, weil das Restaurantessen einfach so schlecht ist. Ja,
da kommt auch gleich nochmal dazu. Aber du bist dann los und
Ja, ich habe einfach nach 4 Monaten hat man dann doch von Burgern und, und fettiger Pizza und Hot Dogs hat man dann irgendwann genug. Und daher in den USA immer schön einen Kocher mitnehmen, dann kann man sich doch ab und an auch mal irgendwie sowas nur so annähernd Gesundes kochen.
Hast du nicht so viele Salatbars gefunden unterwegs?
Nee, also da muss man sagen, in New York oder Los Angeles oder generell an den Küsten gibt es natürlich auch gutes Essen, da gibt es ja alles letztendlich, aber wenn man in Kleinstadt Amerika im mittleren Westen unterwegs ist, da gibt es nicht. Also da gibt es Burger, ja. Da gibt es Sandwich, aber alles auch von, alles Fast Food. Ja. Und selbst ein Frühstücksbuffet im Hotel das ist in einzelnen Plastik verpacktes Toastbrot und ein bisschen Oatmeal dazu. Also es ist alles extrem ungesund.
Ja.
und daher Jan Kocher hilft.
Und das ist natürlich auch so wichtig, die Ernährung. Das heißt, da unabhängig zu sein, hilft natürlich, wenn du deinen Kocher und die Sachen dabei hast und zwischendurch wahrscheinlich dann einkaufen gehst. Aber was mich nochmal interessieren würde, du bist dann los, 5.500 Kilometer ungefähr mit dem Rad gefahren und dann nochmal 5.000 zurück zu Fuß. Wovor hattest du am meisten Respekt, als du losgefahren bist in New York?
Also vor der Fahrradstrecke hatte ich jetzt nicht wirklich Respekt, das weiß ich, das kann ich. Da war so die größte Herausforderung am Ende die Mojave-Wüste, einfach wegen der enormen Hitze. Ich hatte ja auch das große Glück, dass ich direkt während der Hitzewelle unterwegs war, wo auch wirklich weltweite Temperaturrekorde aufgestellt wurden. Es ist der heißeste Ort der Welt. Und wenn es dann so an die 50 Grad hat und es gibt keinen Schatten, das ist ja eine Herausforderung. Da bin ich dann ja einfach immer um 3 Uhr morgens losgefahren und man muss dann auch wirklich genau berechnen, wann kommt die nächste Tankstelle oder Restaurant oder wo man halt Schatten findet. Denn ich muss dort sein am Mittag, anders wird es dann auch gefährlich.
Und als du dann angekommen bist, wir konnten das ja auch verfolgen, du zeigst das ja sehr schön auf Instagram und Co., hast du ja keine wirkliche Pause gemacht, sondern du bist eigentlich direkt am nächsten Tag wieder los, nochmal schön mit dem Forrest Gump-Motiv vor dem Baba Gump Store, weil du dann einfach auch weiter willst, weil du dann auch rastlos bist oder weil du keine Pause brauchst?
Also zum einen, ja, ich brauche keine Pause, der Körper passt sich an, also ich mache keine Ruhetage, ich erhole mich danach und ich bin ja auch in meinem Modus drin. Ja. Also ich bin in dem vom Kopf her in dem Modus, du machst jetzt die Radstrecke und dann läufst du jeden Tag einen Ultramarathon und da rauszugehen und jetzt einfach einen Ruhetag zu machen, mental wäre das gar nicht so einfach, weil man dann aus seiner Routine und von seinem Ziel abweicht für den Moment. Und für mich ist es einfach, ich habe meinen Fokus und das ist mein Ziel und dafür lebe ich. Und das wird auch nicht hinterfragt. Also da mache ich keine Ruhetage.
Du hast ja deine Community immer mitgenommen und berichtet und die gehen dann darauf ein, die stellen Fragen, die kommentieren. Ist es für dich mehr auch so ein Senden, ich nehme euch mit, oder gibt es dann schon auch Effekte von der Community zurück zu dir, dass du irgendwas änderst, irgendwas anpasst, keine Ahnung was?
Ja, es ist mehr das Erste, dass ich die Community mitnehme und berichte, was ich mache. Ich bekomme manchmal, sage ich mal, schon auch gute Tipps aus der Community, über Instagram vor allen Dingen, dass mir irgendwie Leute sagen, ja, du, da bin ich mit dem Fahrrad unterwegs gewesen oder so, oder hier gibt's was, tu mal die Route lieber so legen. Ja. Das mache ich manchmal, wenn es wirklich einen guten Grund gibt. Also ja, die Community ist da schon hilfreich, aber größtenteils mache ich schon mein eigenes Ding. Ja.
Und dann sieht man dich ja auch immer auf den Fotos, du hast auch wieder Video auf YouTube bereitgestellt. Man sieht dich immer laufen oder fahren, als ob du weißt, wo es lang geht, als ob du da schon mal durch bist. Wenn ich alleine in einer fremden Stadt bin, dann habe ich immer mein Handy vor der Nase und gucke mir Google Maps an. Wie navigierst du? Wie machst du es? Weil man sieht nirgendwo ein Navigationsgerät.
Also beim Fahrrad habe ich natürlich mein Navigationssystem am Lenker, so einen kleinen Bordcomputer. Und habe mir vorher eine Route geplant. Also das Navi zeigt mir einfach genau, da musst du jetzt rechts, da musst du links, da geht's geradeaus. Da kann man sich sehr schwer verfahren. Beim Laufen ist es immer so ein bisschen, ich navigiere dann doch mit dem Handy, mit Google Maps, aber das ist, ja, in den USA gibt es jetzt auch nicht so viele Straßen und ich habe sehr, sehr viel Erfahrung. Ist übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das würde ich jedem sehr stark empfehlen, manchmal ohne Navigationssystem rausgehen und sich mal zurechtfinden, weil es ist was vor, also ich bin auch groß geworden als Fahrradfahrer, meine Weltreise auf dem Fahrrad habe ich mit Landkarten gemacht. War super, super. Und kommt man ins neue Land, dann kauft man sich erstmal eine Landkarte an der nächsten Tankstelle und versucht dann da so den Weg zu finden. Ist natürlich sehr, sehr umständlich, macht heute kein Mensch mehr. Aber was ich sagen will, ist zum einen, ich erinnere mich jetzt noch, 15 Jahre später, wo ich war. Ich kann auf der Karte genau zeigen, okay, die Straße bin ich lang gefahren, da war ich, da war ich, da war ich. Also es ist, das kann man nicht, wenn man einfach nur seinem Navigationssystem folgt. Ja. Und man lernt auch die Fähigkeit, dass, wenn jetzt mal das Handy ausfällt, sich zurechtzufinden, was viele Menschen vielleicht ein bisschen verloren haben. Und mit der Fähigkeit finde ich mich auch in großen Städten zurück. Und da reicht dann auch ein Blick auf Google Maps und ich weiß dann, okay, da rechts, da links, und dann folgst du der Straße und dann geht's da weiter. Aber das kommt viel davon, weil ich auch eben manchmal ohne Navi unterwegs bin. Also gerade im Alltag.
Und dann natürlich mit deinem Cap, der German Forrest Gump, das ist ja dann auch schon dein Spitzname geworden. Also in Mexiko wurdest du ja euphorisch gefeiert. Wir haben diese Geschichte mit der Hündin gehabt. Alle Medien, viele sind mitgelaufen, Freundschaften entstanden und so weiter. Man hatte jetzt so das Gefühl, dass es in den USA ein bisschen ruhiger war. Es sind natürlich auch viele Flächen, wo du durchgehst, wo einfach niemand ist. Aber es war offensichtlich anders, ja, was so die Stimmung vielleicht auch angeht. Und sicherlich hatte das auch einen Effekt auf dich, könnte ich mir denken.
Auf jeden Fall. Also in Mexiko ist mir, bin ich als deutscher Forrest Gump eine nationale Berühmtheit geworden und habe dann wirklich tausende von Leuten gehabt, die sich angeschlossen haben. Da war in jeder Ortschaft, wo ich durch bin, ein großer Empfang vom Bürgermeister und mit Medien und Polizeieskorte und allem. Das war jetzt in den USA nicht so, bin ich auch nicht ganz unglücklich drüber, weil wenn man so einmal ein richtiger Promi war, dann merkt man auch, dass es auf die Dauer, dass es mal eine coole Erfahrung ist, aber man das auf die Dauer nicht haben möchte, weil es einfach nur anstrengend ist, man dann einfach keine Privatsphäre mehr hat. Jetzt in den USA kommt es sehr drauf an, wo ich war. Also ich habe gerade im Westen auch die meisten Tage Begleitung gehabt und dann auch im Osten wieder. Da sind einfach auch sportbegeisterte Leute, da sind deutsche Touristen unterwegs und die Leute, ja vor allem machen die Leute Sport. Im mittleren Westen dann, da erstmal bin ich nicht durch große Städte gegangen, sondern halt wirklich durch Gegenden, wo sehr, sehr wenig Menschen leben. Und die Leute haben auch letztendlich, ja, sie schauen gerne American Football oder Baseball im Fernsehen oder im Stadion an, aber haben jetzt in der breiten Masse kein Interesse an Sport, also an, wo man sich bewegt. Ja.
Das heißt, du hattest mehr deine Ruhe. Es haben dir jetzt keine fremden Leute Melonen hinten in den Anhänger geworfen, wie in Mexiko. Das hatte ja dann offensichtlich auch so seine Herausforderung. Und du hast aber auch, ich weiß nicht, ob du es geschrieben hattest oder ob es in einem Videoblog war, dann, wenn du allein unterwegs bist, dann auch die Situation gehabt, dass dann mal eine Straße gesperrt wird, dass du dann irgendwie einen Umweg nehmen musst. Ich meine, wenn du mit Leuten unterwegs wärst, hätte man das vielleicht auch nochmal irgendwie anders gelöst. Aber so bist du dann alleine. Hast du dann auch immer Handynetz eigentlich? Wie machst du es?
Also die USA hat, ich würde sagen, das weltweit schlechteste Handynetz ist noch, in Deutschland ist manchmal auch nicht so gut, aber USA ist wirklich, das sind weite Strecken, wo man kein Empfang hat. Ich bin immer überrascht, wenn ich auf der Welt und überall unterwegs bin und dann merke, in Sibirien oder in Afrika funktioniert das Handynetz ja viel besser als in Deutschland. In der USA war ich aber überrascht, dass man wirklich teilweise für 100 Kilometer kein Netz hat. Mhm. Und das in doch relativ weiten Teilen des Landes, wenn man aus den großen Städten raus ist. Und ja, mit der Navigation geht es auch ohne. Also man kann ja Offline-Karten runterladen und da funktioniert es auch so.
Mit dem Thema Einsamkeit hast du aber dann kein Thema, ja? Das ist kein Problem.
Nein, ich bin auch gerne alleine. Ist auch was Wunderschönes, wenn man in der Wildnis ist und dann da alleine abends in der Wüste oder in den Rocky Mountains das Zelt aufschlägt, da Lagerfeuer macht, da fehlt einem keiner. Das ist einfach wunderschön. Trotzdem habe ich natürlich auch gerne Leute dabei. Also mein Vater ist ja auch 10 Tage in Rocky Mountains mit dabei gewesen. Das ist dann schon auch richtig, richtig schön. Für mich jetzt die mentale Herausforderung bei dem Projekt und auch was die Einsamkeit angeht, war definitiv auch der mittlere Westen, insbesondere dann Kansas. Denn da geht's ja halt mal 2000 Kilometer schnurgerade aus und zwar durch Felder. Und da passiert gar nichts. Da läuft man einfach geradeaus und alle 25 Kilometer kommt so ein Getreidesilo mit ein paar Häusern neben, die genauso aussehen wie das letzte Getreidesilo und die letzten paar Häuser drumherum. Und dann 3 Wochen später kommt dann so eine kleine Veränderung in der Landschaft.
Ja.
Und da war natürlich mental, das war eine enorme Herausforderung. Da habe ich dann auch Musik gehört, Podcasts, Audiobooks und wenn es ganz, ganz, ganz monoton war, dann habe ich auch mal gerne irgendwie mit Freunden, wenn ich dann Netz hatte, tatsächlich auch mal einfach mit Freunden telefoniert beim Laufen und mich so irgendwie ein bisschen abgelenkt.
Was hörst du denn für Podcasts und für Musik?
Also ich höre verschiedene Wirtschaftspodcasts in allererster Linie. Und zum einen Wirtschaftsnachrichten, auch zum Aktienmarkt, aber auch zu Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Es gibt einen ganz tollen Podcast, bin ich ganz begeistert davon, von dem CEO vom norwegischen Ölfonds.
Okay.
Und der hat als größter Investor natürlich Zugang zu den CEOs von allen großen Firmen, wo er investiert ist, und hat dann interviewt dann die CEOs von den weltgrößten Firmen zu allen möglichen Themen. Extrem spannend. Also den habe ich zum Beispiel gehört beim Laufen.
Wie heißt der?
In Good Company heißt der.
Okay.
Ganz toller Podcast. Und genauso aber auch zu Nachrichten, dass ich jetzt nicht so ganz aus der Welt bin, und dann Audiobooks, wo ich mich ein bisschen weiterbilden kann, und manchmal auch einfach nur Musik.
Das war ja bei dem Ernest Shackleton damals so, als der seine Arktis-Expedition gemacht hat. Der kam ja zurück und hatte festgestellt, er hatte den kompletten Ersten Weltkrieg nicht mitbekommen. Das würde einem heute dann so nicht mehr passieren, ne? Durch die Technologie, die natürlich auch wichtig ist. Du hattest in Mexiko natürlich auch interessante Begegnungen mit Drogenkartellen, mit gefährlichen Leuten. Irgendwelche Gangster dieses Mal?
Also Gangster jetzt nicht, außer wenn man jetzt eine große Stadt in der USA durchquert. Die haben am Stadtrand alle auch doch sehr heruntergekommene Gegenden. Also wenn man so aus Las Vegas rausläuft, dann läuft man da durch Straßen durch, wo letztendlich Drogenabhängige und Obdachlose und sicherlich auch Kleinkriminelle und Drogendealer unterwegs sind. Aber tagsüber ist das schon in Ordnung. Ich habe eine negative Erfahrung gemacht mit Menschen, und zu mir war, muss man dazu sagen, also auch gerade politisch gesehen, muss man auch, denkt immer an die USA, hat das so sein Bild vor sich, und das ist auch alles richtig, aber man darf niemals vergessen, in den USA gibt es alles. Also es gibt liberale Menschen, es gibt aber genauso auch ultra konservative.
Ja.
Und insbesondere auch in ländlichen Teilen vom mittleren Westen sieht man dann doch schon vor den meisten Häusern auch ein Trump-Schild, manchmal auch noch eine Fahne von dem Südstaaten vom Bürgerkrieg, also Pro-Sklaverei, dafür steht es meiner Meinung nach, und vielleicht noch die Waffenlobby. Das sind dann ja doch von der Wertehaltung ein bisschen anders als ich jetzt bin. Die waren aber mir gegenüber alle nett und freundlich. Ich habe eine Erfahrung allerdings gemacht. Da habe ich einen Farmer, also der kam mir gerade so jemand von seiner Farm runter im Pickup, habe ich ihn nach Wasser gefragt, und hat er mir dann auch gegeben und hat dann gefragt, wo ich denn hingehe. Da habe ich gesagt, ja, ich renne nach New York. Und er hat dann gemeint, ja, aber warum nach New York? Was willst du da? Ich bin da einmal in meinem Leben gewesen, und die ganzen Liberalen da, die machen mein Leben immer schwierig. Sollte man alle erschießen? Und dann hat er so mit seiner Hand so ein Luftgewehr gemacht, so peng, 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 und hat dann wieder geschrien, irgendwie muss man alle erschießen, und hat auch tatsächlich eine Waffe in seinem Auto gehabt. Also es war mir dann so extrem unangenehm, sagen wir es mal so. Da bin ich dann schnell wieder weg.
Hast du dann auch bei Leuten übernachtet, oder warst du eigentlich immer in deinem Zelt?
Ich habe auch öfters bei Leuten übernachtet. Ich habe die meiste Zeit schon gezeltet, aber bin auch öfters eingeladen worden. Das muss ich ja nochmal sagen. Also in den USA, man trifft auch sehr, sehr nette Leute.
Ja.
Das nicht falsch verstehen. Und ich bin ja öfters bei Einheimischen übernachtet, habe da auch die kuriose Schlafplätze. Da habe ich in einer Oldtimer-Garage übernachtet. Da waren irgendwie 7, 8 Oldtimer drin, die aber da repariert wurden. Und sah so ein bisschen aus wie so ein Flugplatz-Hangar. Halt voll mit Oldtimers. Und da habe ich dann auf dem Boden meine Isomatte hingelegt. Es war eine richtig nette Nacht. Oder einfach mit verschiedenen Familien, und das waren doch immer sehr, oder in Scheunen, und das waren doch immer auch sehr interessante Schlafplätze.
Und genau diese Storys sind natürlich viele interessiert zu hören und zu lesen, und deswegen habt ihr ja auch während des Trips auch schon die nächsten Aufnahmen gemacht. Du hast schon wieder geschrieben für ein Buch, das jetzt im Dezember herauskommt. Hast du dich dann abends quasi immer noch mal hingesetzt? Da stelle ich mir aber auch vor, bist du todmüde eigentlich? Also wie ist das?
Also es kommt jetzt ein Film raus, und dann kommt am 16. Dezember auch das Buch Crossing America raus, kann man auch schon vorbestellen. Und ich habe letztendlich den Film dann selber mit der GoPro oft gefilmt und ab und an hatte ich dann für ein, zwei Tage ein Filmteam da und so ist einfach dann die Kombination aus auch tollen Bildern, aber auch authentisch, wo ich allein unterwegs bin, entstanden.
Ja.
Und das Buch, da habe ich dann Sprachnachrichten die meisten Abende geschickt und ab und an auch nochmal telefoniert. Aber ich hatte natürlich jemanden, der mich dabei unterstützt und dann meine Erzählungen auch niederschreibt.
Ja, und das könnt ihr euch also vorbestellen. Das packen wir natürlich mit in die Shownotes. Da gibt es dann nochmal alle Details, was da so passiert ist. Ich wollte nochmal aufs Ende kommen. Du bist ja dann wie geplant in New York angekommen und hast dann ja nicht die Schuhe an den Nagel gehängt, sondern bist dann nochmal weitergelaufen. Was war da los?
Es ist genau aufgegangen. Ich bin ja in 100 Tagen quer durch die USA gerannt und bin dann einen Tag vor dem New York Marathon angekommen und habe dann tatsächlich noch einen Last-Minute-Startplatz bekommen. Und wenn ich schon mal in New York bin, dann wollte ich das noch so zum Auslaufen mitnehmen und bin dann an dem Tag nach meiner Ankunft dann noch beim New York Marathon mitgelaufen. War auch ein richtig tolles Erlebnis. Also ich bin ja kein Fan von Großveranstaltungen, ja. Aber der New York Marathon ist schon sehr speziell, weil man auch, also es ist jetzt 2 Millionen Menschen an der Strecke und man läuft ja durch alle Stadtteile durch. Das heißt, man hat dann erst so die Latinos und die dann Party machen an der Strecke und dann läuft man durch jüdische Viertel, da wird dann alles plötzlich ganz ruhig. Da gibt es dann keine Musik und Party mehr. Und dann kommen die Bronx und da ist dann wieder ganz anders und dann nach Manhattan rein. Also es ist wirklich ein sensationeller Marathon.
Aber kein Abenteuer, ne? Weil alles sicher und geplant ist. Aber natürlich auch eine Erfahrung. Aber apropos Abenteuer, am 9. Mai geht's ja wieder los, habe ich mir sagen lassen. Das nächste große Abenteuer. Wir sind schon sehr gespannt. Wir wissen, du verrätst nichts. Aber das wird natürlich etwas sein, was es so auch noch nicht gab. Also möglicherweise auch in anderen Disziplinen außer Laufen und Fahrradfahren.
Ja, am 9. Mai geht's wieder los. Und du hast vollkommen recht, das hat so noch keiner gemacht und wird daher mich auch nochmal so richtig aus der Komfortzone bringen. Ich gebe mal einen Tipp, es wird die größte Ausdauerleistung, die es jemals gab. Wie die jetzt aussieht, das muss sich jeder selber überlegen. Wird also auch mich daher nochmal sehr, sehr an meine Grenzen bringen und ich gebe es Ende Januar bekannt.
Ja, ja. Na, wir sind schon sehr gespannt. Also folgt dem Jonas mal auf seinen Kanälen. Das ganze Marketing, machst du das überwiegend auch selbst? Hast du da noch ein Team? Wie sieht das eigentlich aus?
Also ich habe mein Vater macht mein Management. Der macht so ein bisschen einfach, ich lebe ja am Ende auch von Vorträgen. Da die Buchung alles macht mein Vater. Er macht die Buchhaltung und alles. Und wenn ich unterwegs bin, kümmert er sich um die PR und alle Kontakte, also so ein bisschen das Backoffice. Aber jetzt mein Marketing, also die Strategie dazu und wie man die Geschichte erzählt und Social Media und alles, das bespreche ich mit meinem Vater, aber mach's am Ende schon selber.
Ja.
Es muss auch authentisch sein. Also es ist klar, jetzt bei meiner Reichweite bekomme ich ständig Anfragen auch von Agenturen und ja. Ich weiß auch, andere Leute machen das, lassen das von der Agentur managen. Ich persönlich werde es nicht tun, weil es einfach nicht mehr authentisch ist.
Ja. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Schön, dass du es geschafft hast, dass du da wieder so aus der Komfortzone rausgekommen bist. Und wir sind gespannt, was das nächste Abenteuer sein wird. Und vielleicht hast du ja heute auch den einen oder anderen noch Appetit machen können auf ein eigenes Abenteuer. Gibt es vielleicht abschließend nochmal so einen Satz, den du den Hörern und Hörerinnen mitgeben würdest?
Sehr gerne. Also das kann ich jedem nur empfehlen, mal ein Abenteuer zu machen. Und es geht ja nicht darum, dass man jetzt gleich durch die USA rennt oder ein Triathlon um die Welt macht, sondern es geht darum, dass man selber mal aus seiner Komfortzone rauskommt und ein Abenteuer oder ein Projekt macht. Also wenn man in Rostock lebt, einmal im Winter mit dem Gabriel Eisschwimmen gehen, das ist für viele wahrscheinlich auch das erste Mal ein Verlassen der Komfortzone und solche Dinge, dass man einfach mal was anderes macht oder mal mit dem Fahrrad einen Overnighter irgendwo, dass man mal wohin fährt, im Wald übernachtet, am nächsten Tag zurück und man merkt dann, hey, das war gar nicht so schwer und die Grenzen verschieben sich ja und dann kriegt man Lust auf größere Projekte und das hat auf ganz viele Aspekte des Lebens einen Einfluss danach, also einfach mal machen und das ist auch der wichtige Punkt. Der beste Tipp, den ich jedem geben kann, ist eigentlich ganz, ganz einfach, aber wird von den meisten Leuten nicht gelebt. Und der ist einfach nur machen. Und was ich damit sagen will, ist, den perfekten Zeitpunkt, den gibt es ja nicht. Aber er ist meistens sehr, sehr nah. Denn ansonsten kommt immer irgendwas im Leben dazwischen, wenn man sich sagt, ja, ich möchte diese große Reise machen, aber jetzt muss ich noch das und das. Und jetzt muss man dann da noch mal ein bisschen arbeiten und muss man das noch machen, bis es dann soweit ist und nochmal trainieren und alles. Und dann, naja, dann kommt irgendwas im Leben dazwischen und man macht es einfach nicht. Deshalb, wenn man einen Traum hat, einfach machen und am besten sehr, sehr bald.
Sehr schön. Lassen wir genauso stehen. Jonas, vielen, vielen Dank. Dir weiterhin viel Erfolg. Bleib gesund, damit du noch viel, viel erleben kannst. Und danke, dass du uns mitnimmst. Und schöne Grüße aus dem hohen Norden. Und bis bald.
Danke dir. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Ich packe euch natürlich alle Links in die Shownotes, folgt Jonas mal, auf Facebook könnt ihr das tun, auf Instagram sind natürlich sehr schöne Videos und Fotos dann auch zu sehen von seinen Reisen und seinen Abenteuern. Und dort verkündet er dann natürlich auch bald die nächste Geschichte im Januar. Ansonsten möchte ich euch nochmal auf unsere Spendenaktion hinweisen. Ich habe es ja im Interview auch kurz angesprochen, wir gehen Eisbaden. Bei uns in Rostock, Warnemünde, in die kalte Ostsee. Mittlerweile haben wir irgendwie 8 Grad. Es wird jetzt langsam also interessant. Warum machen wir das? Wir lieben es, auch aus der Komfortzone rauszukommen und wirklich auch in diesem kalten Wasser eine ganz tolle Erfahrung zu machen. Denn darüber kann man sich auch belesen. Der Körper heizt dagegen an und es gibt diesen schönen Bio-Effekt. Immer wenn man kalt und warm nacheinander ja, dem Körper zu Gemüte führt, man kennt das aus der Sauna, dann entsteht was ganz, ganz Tolles. Glückshormone werden ausgeschüttet, man ist happy. Das machen wir auf jeden Fall gerne, aber wir sammeln eben Spenden damit. Und zwar wollen wir für die Spenden sammeln, denen es nicht so gut geht, denen kalt ist. Also wir haben für Obdachlose schon gesammelt, für den Obdachlosenhilfeverein. Wir haben für die Rostocker Tafel unter anderem schon gesammelt. Und aktuell sammeln wir für das wunderbare Projekt der Wünschewagen vom ASB. Da geht es darum, schwerstkranken Menschen ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Eine ganz tolle Geschichte. Und da sammeln wir Spenden über die Spendenplattform 99 Funken der Ostseesparkasse Rostock. Vielen Dank dafür. Den Link packe ich euch mit in die Shownotes. Geht mal rauf und wenn ihr mögt, dann könnt ihr da was spenden. Es kommt auch alles an. Dafür verbürgen wir uns natürlich. Wir haben auch eine Instagram-Seite, wo dann alle unsere Bilder vom Eisbaden zu sehen sind. Wenn ihr mögt, könnt ihr da natürlich auch folgen. So viel dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, teilt die Folgen, bewertet den Podcast. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Schöne Grüße aus Rostock. Bleibt gesund und bleibt connected.